Unicorns or startups that have become billion-dollar enterprises. To get there is the one big goal every entrepreneur should strive for. Or so we've been told. But what if we raise the question, can we work together and create a community-driven unicorn? Welcome to Communicorn, the podcast where we explore different ways of building and engaging communities. We uncover the roles they play in driving social change. And we ask, what can we learn from social innovators who are reshaping the economy beyond profit? Let's build the future together. One note about this episode, it will be in German, but we will provide subtitles. Hallo, ich bin Lotti, euer heutiger Host für Communicorn. Ich freue mich sehr, dass Daniel überall bei uns ist oder hybrid bei uns ist, einer der Gründer vom Kartoffelkombinat. Schön, dich hier zu haben. Willkommen bei Communicorn.
Hallo Lotti, danke für die Einladung.
Daniel hat rund 2010 gemeinsam mit seinem Co-Gründer Simon Scholl das Kartoffelkombinat gegründet, eine genossenschaftlich organisierte solidarische Landwirtschaft für den Großraum München. Falls ihr euch tiefer mit der Entstehungsgeschichte und der Wachstumsphase vom Kartoffelkombinat auseinandersetzen wollt, empfehle ich euch sehr den Film Das Kombinat, der 2023 auch in deutschen Kinos lief. Und ich glaube, du musst mich nochmal da korrigieren, aber man kann ihn über euch irgendwie ausleihen und dann auch zeigen, richtig?
Ja, leider noch nicht. Ich glaube, man kann ihn im Moment bezahlt über Vimeo schauen und im Moment auch noch über Amazon Prime. Ich hoffe, dass der dann irgendwann auch mal for free irgendwo bei YouTube landet oder so.
Das wäre richtig schön. Es ist ein sehr empfehlenswerter Film über, ich glaube, fast 10 Jahre Dokumentation über das Kartoffelkombinat.
Genau, 9 Jahre sind wir begleitet worden und dann musste das am Ende auf 90 Minuten runtergekürzt werden. Und da ist natürlich ganz viel rausgeflogen, was irgendwie auch noch cool wäre. Aber wir sind sehr froh, dass wir so eine Zeitreise dokumentiert bekommen haben.
Richtig schön. Heute wollen wir uns ein bisschen mehr mit dem Gemeinschaftsaspekt vom Kartoffelkombinat auseinandersetzen. Und genau, wie wir heute einsteigen, ist so ein bisschen, wie würdest du die Gemeinschaft vom Kartoffelkombinat beschreiben, wenn du ein Bild malen würdest oder eine Szene beschreiben würdest?
Ja, ich tue mir tatsächlich immer ein bisschen schwer, den Begriff Gemeinschaft für das zu nennen, was wir da tun. Ich würde eher sagen, wir machen es gemeinsam. Gemeinschaft hat ja oft im Deutschen schon so einen sehr allumfassenden, so eine allumfassende Konnotation. Ja, man sitzt so im Kreis und hält sich die Hände oder so. So sind wir nämlich gar nicht. Bei uns geht's sehr stark darum, dass wir aus der Gründungshistorie heraus als ganz normale städtische Haushalte gesagt haben, wir möchten uns anders versorgen, anders ernähren und alles, was dazu passieren muss, organisieren wir uns eben selbst. Und jeder, der dabei sein will, ist herzlich eingeladen, da mitzumachen. Also ich würde eher ein luftiges, offenes Bild kreieren und skizzieren und nicht so, wir sitzen alle im Kreis und alle, die draußen sind, gehören nicht dazu. Ja, das ist so vielleicht die Polarität. Wir laden einfach alle ein, dabei zu sein und selbst, Teil der Lösung und nicht mehr Teil des Problems zu bleiben.
Magst du mir noch ein paar mehr Hintergründe geben über solidarische Landwirtschaft und auch die genossenschaftliche Organisation Solidarische Landwirtschaft und eben das Kartoffelkombinat?
Klar, mache ich gerne. Also ich bin kein Landwirt. Wir haben keinen Hof geerbt oder keine Gärtnerei geerbt, sondern tatsächlich aus unseren Alltagsbedürfnissen heraus haben wir gesagt, wir möchten uns ein bisschen anders ernähren. Es war total frustrierend, dass wir nach unseren Einkäufen, Wocheneinkäufen, ein bisschen Gemüse hatten, aber ganz viel Plastikverpackung zum Beispiel. Und dass wir am Produkt überhaupt nicht sehen konnten, ist dafür das Ökosystem geschädigt worden, sind Menschen ausgebeutet worden entlang der Produktionskette. Und ich wusste, dass es den Simon gibt, weil ich mit Simons Frau schon mal zusammengearbeitet habe. Und bin dann eher so, dass ich gerne im Team arbeite und war eben auf der Suche nach Leuten, die auch auf der Suche sind. Und so haben wir uns dann gefunden und wussten tatsächlich noch nicht, in welcher Form, in welcher Ausprägung wir dieses Problem angehen wollen. Wir haben nur wirklich so uns in die Hand versprochen, dass wir da eine Struktur aufbauen, um es halt hinterher besser zu haben als vorher. Das war wirklich so der sehr abstrakte Gründungsimpuls. Und wir kannten sowas wie solidarische Landwirtschaft noch gar nicht. Zuerst wollten wir einen vergemeinschafteten Supermarkt gründen. Ja, so diese Food Corps, die es eben mittlerweile ja auch schon gibt hier in Deutschland. Und auf dem Weg dorthin ist uns dann in einem YouTube-Video, gibt's auch immer noch online, heißt Real Dirt on Farmer John, total sehenswerter Film, das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft über den Weg gelaufen. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch noch cooler als ein kuratierter Supermarkt, wenn man wirklich bis ganz vor in die Urerzeugung geht. Da kann man, zumindest in der Theorie, in der Praxis ist es wesentlich komplexer, vom Samenkorn über alle Stufen bis hin zur Zubereitung in der Küche alles selbst kontrollieren. Da können wir alles genau so machen, wie wir es wollen. Fair, ökologisch, saisonal, regional. Ja, also alle Aspekte abdecken. Und das Schöne ist, wir hatten ja nicht nur keine Ahnung und kein Land, wir hatten ja auch kein Geld. Ja, und bei solidarischer Landwirtschaft, das ist ja hier in Deutschland so definiert, oder allgemein ist es so definiert, ein Zusammenschluss von VerbraucherInnen mit ErzeugerInnen. Ja, so. Und ein Aspekt ist eben die Vorfinanzierung. Das bedeutet, man macht sich Gedanken darüber, wie viel Geld brauche ich denn, um Lebensmittel zu erzeugen. Und dieses Geld sammle ich im Vorfeld ein von den Mitgliedern und damit wirtschafte ich dann. Das bedeutet, ich muss nicht irgendwie selbst erstmal investieren auf Verdacht in irgendwelche Kulturen und im besten Fall ernte ich dann und dann bekomme ich einen Erlös am Markt und das, was ich erlöse, muss höher sein als das, was ich rein investiert habe, damit ich eine gewisse Marge habe und von dieser Marge muss ich dann leben können und wenn ich einen Ernteausfall habe, bin ich halt hops gegangen. Ja, so. Genau diese Ansätze attackiert eben das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Das fanden wir sehr spannend und dann ging es darum, ja, in welcher Form machen wir das? Und wir wollten ganz bewusst einen unternehmerischen Ansatz wählen. Deswegen war uns schon klar, es muss eine Firma gegründet werden. Aber die soll jetzt nicht uns gehören, sondern den Menschen, die da eben ins Risiko gehen, die mitfinanzieren, die auch die Nutznießer sind des Anbaus. Und da gibt's zwei Möglichkeiten in Deutschland. Entweder du machst eine Aktiengesellschaft oder eine Genossenschaft. Die sind handelsrechtlich total ähnlich. Unterscheiden sich in so ein paar Nuancen und eine Nuance, die wir aber sehr spannend fanden, ist das sogenannte Kopfstimmrecht. Bei einer Genossenschaft bist du ein Mensch, hast du einen Kopf, hast du eine Stimme, egal wie viel Geld du in das Unternehmen investierst. Bei einer Aktiengesellschaft ist es eben so, wenn du mehr Shares hältst, dann hast du auch mehr zu sagen. Und das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, nee, wir hätten das dann schon gerne auf eine breite Basis gestellt und die Stimmrechte sollen total demokratisch sein. So ein ganz schönes, rundum landromantisches Konstrukt und das wollten wir dann eben auch im gesellschaftsrechtlichen Teil verwirklicht sehen. Und deswegen sind wir dann tatsächlich die erste solidarische Landwirtschaft in Deutschland, die sich genossenschaftlich organisiert hat. Wo man sich eigentlich so denkt, so ja, aber wie denn sonst auch? Ja, also das ist jetzt gar nicht so unüblich, wenn man sich da jetzt neu gründet. Ich glaube, es gibt jetzt so um die 35 genossenschaftliche Solavis, aber wir waren halt die Erste und freuen uns total, dass es viele gibt, die sich da auch auf den Weg machen.
Und ihr seid auch eine der Größten, oder? Also nicht nur in Deutschland, sondern?
Ja, also wir sagen immer so Mitgliedsstärkste, also in Deutschland auf jeden Fall, vielleicht auch in Europa. Da kennen wir aber keine Vergleichszahlen. Unterm Strich kommt es dann da aber auch gar nicht drauf an. Ja, also die Größe per se ist ja für uns kein Selbstzweck, sondern es geht eher immer darum, wie viel sinnvolle Arbeitsplätze schafft man denn dadurch? Und klar, je mehr sinnvolle Arbeitsplätze, desto besser. Wie viele Familien setzt du in die Lage oder versetzt du in die Lage, sich eben mit fair erzeugten Biogemüse zu versorgen. Da ja, je mehr, desto besser. Ja? Und wie viel Fläche bewirtschaftest du eben ökologisch? Ja, je mehr, desto besser. Aber das ist kein Selbstzweck, sondern das ist sozusagen die Hebelwirkung, mit der du Realität schaffst. Ja, und mehr positive Realität ist ja besser als weniger.
Würdest du das auch als, also ich würde jetzt übergehen sozusagen zu dem, dass ich ein bisschen verstehen möchte, was begreift ihr als Impact? Jetzt hast du gesagt, einerseits natürlich irgendwie je mehr, desto besser und gleichzeitig das aber auch auszubalancieren. Wo würdest du so euer übergeordnetes Ziel verorten oder das, was ihr mal erreichen wollt in zum Beispiel 5 Jahren, nachdem es dann ja das Kartoffelkombinat fast 20 Jahre gibt?
Ja, da bin ich sehr vorsichtig geworden, weil wir machen das jetzt seit 13 Jahren. Und hättest du mich ganz am Anfang gefragt, wo seht ihr euch in 5 Jahren? dann hätten wir festgestellt, dass wir nach 5 Jahren uns anders entwickelt haben. Und hättest du mich dann gefragt, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Und dann hätte ich dir eine andere Antwort gegeben als ganz am Anfang. Dann hätten wir eben nach 10 Jahren festgestellt, wir sind wieder woanders. Wenn du mich also heute fragst, wo seid ihr in 5 Jahren? Da bin ich ja clever genug, dir jetzt keine konkrete Antwort zu geben, weil dann sagst du mir in 5 Jahren, aber vor 5 Jahren hast du was ganz anderes erzählt. Ja, es ist so, dass wir schon versuchen, ich nenne es immer so abstrakt, eine Versorgungsinfrastruktur für eine Millionenmetropole aufzubauen. Das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend und ist es natürlich auch. In der Realität bleiben wir da ganz weit hinter unseren Zielen zurück, weil wir ganz viel lernen mussten. Wir mussten lernen, dass du hier überhaupt nicht einfach an Fläche rankommst, weil Fläche ist ja mittlerweile Spekulationsobjekt geworden. Ja, dann ist es so, du kannst nicht einfach auf Bauernhofscout24.de gehen und sagen, ich hätte jetzt gern einen Hof, sondern das sind teilweise verwandtschaftliche Beziehungen oder über Jahrzehnte nachbarschaftliche Beziehungen, wo es halt lautet, wenn ich aufhöre, übernimmst du meinen Hof, aber wenn du aufhörst, übernimmt mein Junior oder meine Tochter deinen Hof. Also das dauert Jahre und Jahrzehnte, um in solche Konstrukte da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann kommt eben noch dieser Aspekt der Spekulation hinzu. Jetzt gibt's Flächen-PV, Agri-PV, also es treten eigentlich immer mehr Player aufs Spielfeld, die Interesse an Fläche haben. Das ist das eine, was wir lernen mussten. Das zweite, was wir lernen mussten, ist, dass der Beruf des Gemüsegärtners in Deutschland ein aussterbender Beruf ist. Ja, also auch da greift das Artensterben um sich. Es ist so, dass wir aktuell in Deutschland ungefähr ein Drittel des Gemüses, was wir brauchen für alle Menschen hier in Deutschland, nur ein Drittel aus Deutschland kommt und 2 Drittel wird eben importiert. Da rede ich jetzt nicht von Ananas und Zeugs, sondern wirklich Gemüse. Ja, Gurken, Tomaten, Paprika, Salat. Ja, also aus aller Herren Länder holen wir das Zeug hierher. Wir sind ein total discounterisiertes Lebensmittelland. Das heißt, die Wertschätzung und auch damit die Wertschöpfung in Deutschland ist sehr gering für Lebensmittel und du verdienst da nichts. Ein Gärtner, also Gemüsegärtner verdient Mindestlohn. Und ich kann keinem normalen jungen Menschen raten, eine Ausbildung zum Gemüsegärtner zu machen, ja? Außer bei uns, weil bei uns verdient er halt nicht Mindestlohn, sondern bei uns verdient er halt 50% mehr als branchenüblich. Und wir sind Ausbildungsbetrieb, wir haben bislang 8 Leute ausgebildet und das ist auch ein limitierender Faktor. Also einfach fachlich qualifizierte Leute im Biogemüseanbau, die dann auch noch sozial zum Rest des Teams passen. Das muss ja beides zusammenkommen. Ja, also Flächenverfügbarkeit, Arbeitskraftverfügbarkeit. Und dann der dritte Faktor ist die Nachfrage seitens der Haushalte. Und wir sind im Schnitt pro Jahr immer so 200, 250 Haushalte gewachsen. Deswegen sind wir halt die mitgliedstärkste solidarische Landwirtschaft geworden. Aber seit 3 Jahren, also seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine und den Energiepreissteigerungen und der allgemeinen Inflation, merken wir einen ganz, ganz deutlichen Rückgang der Nachfrage. Und es ist jetzt eben nicht so, dass wir das hochrechnen könnten. Ja, ab wann haben wir 5.000 Mitglieder? Wann haben wir 10.000 Mitglieder? Wann machen wir den nächsten Betrieb auf und so weiter? Aber das wäre jetzt so die Antwort vor 5 Jahren eben gewesen. Ja, dass ich sage, und das siehst du auch in dem Dokumentarfilm beispielsweise, ne, dass wir dann noch in ganz anderen Dimensionen denken. Aber wir müssen uns natürlich am Ende auch mit der Realität abfinden, sage ich mal. Ja. Und wenn wir nicht an die Fläche kommen, wenn wir nicht die entsprechende Anzahl an Personal kriegen, wenn wir nicht die Nachfrage haben, dann müssen wir das halt auf einem anderen Level ins Gleichgewicht bringen und können nicht sagen, ja, hier Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und da unterscheiden wir uns vermutlich von einem extern finanzierten Startup. Die haben halt ihre Kennzahlen, die sie erreichen müssen. Die müssen vielleicht irgendwelche Investorenrenditen erwirtschaften. Das ist bei uns nicht so. Wir gehören uns selbst, ja, und unsere Mitglieder finanzieren das ganze Ding vom 1.1. bis zum 31.12. Und wenn mehr Nachfrage ist, dann werden wir wieder größer. Und solange versuchen wir eher jetzt gerade qualitativ immer besser zu werden, uns ein bisschen breiter aufzustellen. Es gibt bei uns eine AG Bier, das heißt, wir brauen eigenes Bier. Wir haben so eine ganz kleine Weiterverarbeitungsgeschichte für Ratatouille und Tomatensugo und Sauerkraut und Chili-Salz und Zeug. dass wir einfach für unsere bestehenden Mitglieder attraktiv bleiben oder noch attraktiver werden. Und das ist jetzt eher so, sage ich mal, die Marschrichtung für die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Und das ist schon, sage ich mal, um mit so im Wirtschaftssprech zu bleiben, eine sehr gute Performance, weil vergleichbare solidarische Landwirtschaften, die ich kenne, die schrumpfen gerade. Ja, und wir haben immer noch ein leichtes Wachstum, nicht mehr so wie die Jahre zuvor, weil das ja auch Implikationen hat. Also im Zweifel musst du dann halt dich auch von Mitarbeitern trennen, wenn du es einfach nicht mehr bezahlen kannst oder wenn du die auch nicht mehr brauchst, weil du einfach nur noch halb so groß bist wie das Jahr zuvor. Gibt solche solidarischen Landwirtschaften und da sind wir nach wie vor in einer sehr, sehr positiven, komfortablen Situation. Ja, und das macht nach wie vor großen Spaß und ich denke die nächsten 5 Jahre auch noch.
Würdest du bei all diesen Entwicklungen sagen, dass die Gemeinschaft oder vielleicht ist auf Englisch dieser Begriff so Community als sozusagen ja vielleicht auch ein bisschen weichere Fassung von dem Gemeinschaftsbegriff im Deutschen, etwas, was dabei hilft, damit umzugehen, also dass ihr beispielsweise euch Gedanken macht darüber, was ihr eben für extra Angebote oder Erweiterungen der Produktpalette sucht, also inwiefern ist die Gemeinschaft da involviert?
Also die Frage würde ich beantworten mit ja, zu 100% ist das ein wichtiger Faktor, ja, weil wir ja eben kein Produkt erzeugen, dass wir dann eben versuchen, mit einem hohen Marketingaufwand irgendwo am Markt zu monetarisieren. Sondern wir erzeugen Lebensmittel für unsere Mitglieder. Und da sind wir im ständigen Austausch miteinander. Es gibt regelmäßige sogenannte Zufriedenheitsbefragungen. Wir haben ein internes Forum und wir machen halt ständig irgendwelche Aktionen. Also ob das Hofführungen sind oder Infoabende oder Mitmachaktionen. Also wir sind kontinuierlich im Austausch mit unseren Mitgliedern. Fragen die auch die ganze Zeit, wie findet ihr X, wie findet ihr Y? Jetzt haben wir gerade neulich, vorletzte Woche war es, ein Gemüse entdeckt. Das hat ein Partnerbetrieb von uns gemacht und hat gesagt, hey, was haltet ihr davon? Und das ist so eine Mischung aus Grünkohl und Rosenkohl. Und schmeckt total lecker und ist so eine totale Neuentdeckung. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal mit in unserem Ernteanteil gegeben und die Leute gebeten, Feedback zurückzumelden. Und die sind euphorisch. Die sind euphorisch, ja. Und deswegen haben wir es jetzt nochmal organisieren können über den Partnerbetrieb, dass nächste Woche das nochmal reinkommt, ja. Dann gibt es noch ein neues Rezept dafür. Ja, also wir machen schon auch ganz viel, dass es einfach ist, bei uns dabei zu sein und die Sachen zu verkochen, weil saisonale Ernährung ist ja nicht das, was man eigentlich so aus dem Elternhaus mitgegeben bekommen hat. Kaum jemand von uns ernährt sich ja saisonal, regional. Und deswegen ist das ganze Ding natürlich auch irgendwie ein großes Bildungsprojekt, ja, um das alles wieder zu erlernen. Und das geht nur, ich sage mal, gemeinschaftlich, gemeinsam eben mit unseren Mitgliedern und die sind dann dafür auch bereit zu sagen, ja, es gibt halt Tomaten auch nur im Sommer und dafür gibt es im Winter Sellerie und ich glaube, auf den ersten Sellerie freut man sich noch, auf den fünften Sellerie dann nicht mehr so und dann ist man auch wieder froh, dass es im Frühling die ersten Kohlrabi gibt, ja, und irgendwann denkst du dir so, ach ja, ein Kohlrabi. Den saisonalen Ansatz kennt man vielleicht sonst nur mit Erdbeeren und Spargel, wo alle irgendwie durchdrehen, ja, so der erste Spargel. Wird es immer Spargel geben, wäre es halt nichts Besonderes. Das ist jetzt aber eine Kultur und wir haben 50 Kulturen und da fallen auch Kulturen mal durch. Ja, also es gibt auch Kulturen, da sagen die Leute, hey, bitte auf keinen Fall. Ja, dann bauen wir es auch nicht mehr an. Mhm. Ja, und so reagieren wir auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder und müssen sozusagen nicht irgendwie am anonymen Markt und mit Marktforschung und mit Werbung und na, wie das halt so ein klassisches Unternehmen macht, versuchen, unsere Nische zu finden. Wir können ja jedes Mitglied adressieren. Also wenn wir irgendwo eine Entscheidung brauchen oder wenn wir irgendwas wissen wollen, dann schicken wir allen eine E-Mail und sagen, hey, hier Kurzumfrage, klick doch mal schnell an, ABC und dann dauert es 24 Stunden und dann haben wir 1000 Antworten und dann ist die Entscheidung gefallen. Ne? Ja. Also das ist schon auch eine sehr komfortable Situation, wenn du die Leute adressieren kannst und die dir dann dadurch einfach mitteilen und sagen, wie sie es gerne hätten.
Mhm. Auch auf der Ebene sozusagen von so betrieblichen Entscheidungen, also jetzt sozusagen ging es ja gerade um das Angebot, aber eure Entscheidungen im Team, dass ihr da gemeinsam entscheidet?
Das kommt drauf an. Also die ganz großen Entscheidungen, so wie damals, als wir die Möglichkeit hatten, einen Hof zu kaufen, Sowas entscheiden wir natürlich mit der Genossenschaft in einer Generalversammlung, ja, weil das ja auch die Leute sind, die das Ganze finanzieren. Ja, also du musst ja unterscheiden zwischen den jährlich ständig sich wiederholenden Betriebskosten, die eben über die Kostenbeiträge gedeckt werden, und die Investitionen, die aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Ja, und wenn du sagst, ich kaufe jetzt einen Betrieb oder ich möchte einen Betrieb kaufen und die Generalversammlung sagt, ja, wir möchten das auch, dann ist ja die Frage noch nicht geklärt, wie wird es denn jetzt finanziert? So, und auch deswegen macht es ja total Sinn, dass alle gemeinsam drüber nachdenken, diskutieren und entscheiden, weil alle gemeinsam müssen es dann ja auch finanzieren, wenn man möglichst keine Bankkredite, also eben externe Investoren reinholen will. Und die Freiheit, dass wir so eine hohe Eigenkapitalquote haben und machen können, was wir wollen, die ist schon echt Luxus, ja. Und dieses Jahr beispielsweise kernsanieren wir gerade ein Gebäude auf dem Betrieb, wird energetisch saniert, neues Dach, neue Dämmung, Ölheizung raus, Wärmepumpe rein, Mauern weggerissen, neue Mauern gezogen. Also ein riesen Bauding, ja, plus eine Photovoltaikanlage auf ein Hallendach. Die Halle haben wir 2021 gebaut. Und wenn das alles fertig ist, irgendwann zur Jahresmitte, werden wir uns mit einem Regenwasserrückhaltebecken beschäftigen. Ja, und alle diese Bauvorhaben haben halt ein Gesamtinvestitionsvolumen von 800.000 Euro. Und das erklären wir den Leuten, warum ist es für uns total wichtig, das zu machen. Hier Umstellung auf regenerative Energien, es amortisiert sich auch auf Jahrzehnte gerechnet und so weiter und so fort. Und dann bitten wir sie mal zu überlegen, wer hat noch ein bisschen Geld in der Hosentasche und kann damit finanzieren. Hm. Ja, und dann hat es tatsächlich nach ein paar Infoveranstaltungen 14 Tage gedauert, bis wir diese Investitionssumme zusammen hatten. Das ist halt der große, große Vorteil, wenn man so eine breite Basis als Mitglieder hat, dass man dann eben auch super coole Sachen machen kann. Ja, ja. Genau. Und das ist Luxus letztlich, wenn man sich anschaut, wie sich andere Unternehmen oder Startups oder mittelständische Unternehmen einfach abmühen müssen, immer in der Hoffnung, dass sich das Ding dann hinten raus am Ende rechnet. Ja, und das passiert bei uns eben nicht. Wir fragen unsere Leute, was sie gerne hätten, und dann schaffen wir uns genau diese Infrastrukturen und investieren in das, was wir uns gemeinschaftlich vorgenommen haben. Und das am Ende ist ja auch genau der Wesenszug einer Genossenschaft, eben dass man gemeinsam das erreicht, was man alleine nicht erreichen würde.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Ja, kommt von Raiffeisen, den habe ich nicht.
Aber er passt immer, ist immer noch sehr aktuell, auch wenn Raiffeisen
zeitlos, ja.
Ja, vielleicht nicht mehr ganz sozusagen das Modernste, gefühlt jedenfalls das Modernste ist. In dem Film gibt es auch so einen Satz, oder da begrüßt ihr Menschen auf dem Hof. Und ich glaube, Simon sagt sowas wie, willkommen auf eurem Hof, in eurem Kartoffelkombinat. Und diesen Aussage zu sozusagen Ownership-Strukturen oder eben Besitz, kollektiven Besitz, finde ich auch sehr interessant. Wenn du möchtest, kannst du da noch was zu sagen, und dann müssen wir leider schon zu einem Ende kommen.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das versuche ich tatsächlich bei allen Menschen, die neu zu uns kommen. Also du musst nicht sofort bei uns Mitglied werden, sondern du kannst 6 bis 7 Wochen in eine sogenannte Testphase gehen. Das heißt, du probst erstmal, ja, du übst erstmal Kartoffelkombinat. Passt das an Gemüse, was wir da haben, zu deinem Ernährungsverhalten und zu dem in deinem Haushalt? Das unterschätzt man nämlich. Meine These ist, die Ernährung ist der zweitintimste Lebensbereich nach der Partnerwahl. Ja, da geht es um Vorlieben und Abneigungen und was man vielleicht aus dem Elternhaus mitbekommen hat und Geruch, Geschmack und so weiter. Ja, also Ernährung ist ein wahnsinnig persönliches, privates Thema, und wir greifen über die Ernährung sehr, sehr tief in die Lebenswelten der Haushalte ein. Das haben wir am Anfang überhaupt nicht so verstanden. Das war ein gewisser Lernprozess auch bei uns. Ich nenne das Ganze immer Zwangsbeglückung. Ja, also die kriegen über unsere Ernte einfach Sachen nach Hause oder zu den Verteilpunkten, wo sie es dann abholen, die sie sich im Supermarkt niemals kaufen würden. Und deswegen kann man das bei uns erstmal testen in so einer Testphase. Und in dieser Testphase ist mir der aller wichtigste Punkt, denen klar zu machen, ich bin nicht euer Erzeuger. Ich habe auch kein Produkt, was ich euch verkaufen will, und ihr seid nicht die Kunden. Ja, und ihr gebt mir nicht Geld für meine Produkte. sondern wir alle gemeinsam haben ein Ziel und arbeiten daran. Und weil ihr entweder keine Lust habt oder keine Zeit habt, gibt es ein Team, das das für euch organisiert. Ja. Und trotzdem seid ihr so quasi Landwirte. Ja, wir haben halt nur eine Arbeitsteilung in der Genossenschaft. Ja. Und das ist so ein Moment, wo sie so dann dastehen und sagen, ja, stimmt, das ist ja gar keine Gemüseapokiste. Sag ich, nee, wir alle betreiben gemeinsam Landwirtschaft und wenn es gut läuft, haben wir was zu essen. Und bislang ist es immer gut gelaufen. Ja, und es ist eure Gärtnerei und es ist euer Gemüse. Ja, und dann verstehen die auch, ich gebe da nicht Geld für Gemüse, sondern ich gebe Geld für den Betrieb einer ökologisch-sozialen Landwirtschaft. Und ganz am Ende ist das Ergebnis, dass da Lebensmittel entstehen, aber diese Lebensmittel haben keinen Preis mehr, sondern vorher sind die Kosten gedeckt und die Lebensmittel haben zwar vielleicht noch einen Wert, aber halt kein Preisetikett mehr.
Eine letzte Frage oder vielmehr ein Spiel, was wir am Ende dieses Podcasts immer miteinander spielen. Ich nenne es das A, B oder C-Spiel, beziehungsweise es ist eigentlich eine Positionierung in einem Dreieck. Und zwar möchte ich dich fragen, wo würdest du das Kartoffelkombinat einordnen, wenn ich sozusagen drei Punkte in so einem Spektrum aufmachen würde von Unternehmen, Impact und Community? Wir haben so gemerkt, das sind irgendwie drei Worte, die immer wieder aufkommen in so ähnlichen Unternehmen wie das Kartoffelkombinat ist und interessieren uns jetzt dafür, wo ist euer Fokuspunkt gerade? Wo geht's jetzt als nächstes hin?
Boah, das ist schwer, weil ich darf ja nur eine Dreiecksseite wählen.
Du kannst das ein bisschen aus. Du kannst ja sagen, weiß ich nicht, in dem Dreieck positioniere ich mich in der Mitte oder so, könntest du ja auch sagen.
Also es ist deshalb so schwer, weil unsere Alltagsarbeit läuft ganz klar auf der Achse Impact und Unternehmen. Das heißt, wenn das Ding nicht unternehmerisch, wirtschaftlich und vom Personal her funktionieren würde, dann implodiert es. Ja, wir machen das Ganze für den Impact. Ne? Wir machen das ja nicht für die Kohle, also den Profit, sondern wir machen das ja am Ende für den Impact. Aber die Basis wiederum ist ja die Community. Also wir machen es ja für die Community und eben nicht für draußen. Deswegen tue ich mir sehr, sehr schwer, in diesem Bild zu sagen, ja, das sind drei Aspekte, ja, sondern das ist eher so ein bisschen pyramidenmäßig gedacht, ja. Also die absolute Basis ist die Community, weil wir sind ein vergemeinschaftetes Unternehmen und damit sind wir auch schon beim Unternehmen. Das wäre sozusagen die nächste Stufe der Pyramide, weil wir machen das ja nicht ehrenamtlich oder so lange, wie wir halt Bock auf Engagement haben, sondern ganz bewusst, wir haben 40 festangestellte Leute und sind ein Ausbildungsbetrieb, ja. Also es ist ein Unternehmen, aber die Community organisiert und finanziert dieses Unternehmen, um dann den Impact zu haben. Ja.
Du durftest so, das auch so beantworten.
Dankeschön. So würde ich skizzieren, ja.
Ja, bleibt es für dich noch einen letzten Satz zu sagen, sonst mache ich den Abschluss dieser Episode.
Ja, also ich würde schon sagen, dass man an unserem Beispiel sehen kann, dass einfach gegründet von zwei Typen ohne Ahnung, ohne Land, ohne Kohle, doch irgendwie was Sinnvolles entstehen kann und die Menschen sollen einfach ihre Selbstwirksamkeit nicht unterschätzen. Ja, also es wird ja niemand kommen, der hier den Karren aus dem Dreck zieht auf allen Ebenen. Und es gibt ein ganz, ganz schönes Zitat von Marshall McLuhan, das lautet, "There are no passengers on Spaceship Earth, we are all crew." Und mit dem Zitat möchte ich dann heute enden.
Sehr schön. Yeah, that brings us to the end of this Communicon episode. Thanks for sharing your insights and experiences with us. We've explored new ways to build impact through community. Now it's your turn. Take these insights, challenge the status quo, and shape the future with us. Let's create, connect, and make a difference together. See and hear you next time.